Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Dass das Verkehrsministerium in Deutschland auch für die Digitalisierung zuständig ist, das geht manchmal unter in den Debatten über Tempolimits, Verbrennermotoren und über die Deutsche Bahn. Das heißt aber nicht, dass sich beim Thema Digitalisierung nichts tut, zumindest gedanklich. In dieser Woche hat das Bundesverkehrsministerium Pläne für die zukünftige Digitalpolitik vorgelegt. Denkt man jetzt vielleicht, gibt es da nicht schon einiges, was dann tendenziell meist nicht eingehalten wird? Richtig, jetzt aber geht es um was anderes. Es geht nämlich um die internationale Digitalpolitik. Die möchte Deutschland verstärkt mitgestalten und deshalb hat das Kabinett eine Strategie für die internationale Digitalpolitik der Bundesregierung, so der komplette Titel, beschlossen. Unser Redakteur Hagen Taschüren ist im Studio. Er hat sich die Ankündigung angesehen. Hagen, was steht denn drin in dieser Digitalstrategie?
Das fand ich erstmal gar nicht so leicht rauszufinden. Ich musste mich als allererstes mein Drucker ans Laufen bringen. Auf der Webseite vom Verkehrsministerium sind nämlich wirklich nur Stichpunkte zu finden. Der eigentliche Text steht in einem PDF, das zweispaltig aufgebaut ist, sodass man es am Bildschirm eigentlich überhaupt nicht lesen kann. Also erstmal ausdrucken. Aber die eigentliche Strategie wurde dann in drei Überschriften eingeteilt. Wir schützen Demokratie und Freiheit im digitalen Raum. Wir schaffen Wohlstand in einer globalisierten digitalen Wirtschaft. Wir setzen uns für die Nachhaltigkeit und Resilienz unserer digitalen Gesellschaften ein.
Okay, das klingt jetzt erstmal nach Ideen, auf die sich wirklich alle einigen können. Klingt auch ein wenig allgemein, vielleicht auch deshalb. Wird denn näher ausgeführt, was damit gemeint ist?
Ja, insgesamt werden die Ziele auf 9 A4-Seiten ausformuliert und gleich der erste Absatz wird auch schon spezifischer als nur Menschenrechte schützen. Der besagt nämlich:
Die Bundesregierung achtet, schützt und fördert die Grund- und universellen Menschenrechte. Neben Frauen, Kindern und Jugendlichen, älteren Menschen sowie Menschen im Kontext von Flucht und Krisen wollen wir marginalisierte Gruppen wie Menschen mit Behinderungen und LGBTIQ+-Personen besonders schützen und fördern. Alle Menschen sollen sich im digitalen Umfeld sicher und frei bewegen können.
Und das ist ja schon mal mehr als nur ein einfacher Allgemeinplatz, sondern es wird explizit auf besonders vulnerable Gruppen hingewiesen. Und das zeigt auch, dass bei der Erstellung tatsächlich Personen involviert waren, die die aktuellen Probleme im Digitalen auch kennen und begriffen haben. Was allerdings fehlt, Lösungsansätze. Es werden die Problemfelder aufgezeigt, aber es gibt in der veröffentlichten Strategie keine Ansatzpunkte, wie diese denn überhaupt adressiert werden sollen.
Ja, und was mich auch frage, Hagen, ist, es ist ja eine internationale Digitalstrategie. Wie genau plant denn die Bundesregierung, diesen globalen Einfluss geltend zu machen?
Also zusammen mit der Veröffentlichung wurde dann angekündigt, dass das Bundesverkehrsministerium Digitaldialoge mit afrikanischen Staaten, die schon existieren, ausbauen will. Im Haushalt werden mehr Fördergelder eingeplant. Aber das Interessanteste ist in meinen Augen, dass eine eigene Stelle in der ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen eingeplant ist. Da beginnen dann am Montag die Beratungen zum Global Digital Compact. Das ist eine Digitalstrategie auf UN-Ebene, die zu einem verantwortungsbewussten Einsatz von Digitaltechnologien führen soll, von der dann auch wirklich alle profitieren. Und da will die Bundesregierung dann auch dran mitgestalten.
Vielen Dank, Hagen. Bei mir im Studio ist Elisa Lindinger, Geschäftsführerin bei Superlab, einer in Berlin ansässigen feministischen Organisation, die sich mit dem Entwurf diverser und gerechter Zukünfte unter anderem im Tech-Bereich beschäftigt. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Genau, wir wollen reden über die internationale Digitalstrategie der Bundesregierung, die in dieser Woche verabschiedet worden ist. Deutschland hat damit erstmals eine internationale Digitalstrategie. Besser spät als nie, könnte man sagen. Aber warum ausgerechnet jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ist das so ein lang gehegter Plan, der nun endlich umgesetzt werden konnte?
Die Bundesregierung hat ja eine ganze Reihe von Strategien, die so im Einzugsbereich von Digitalpolitik geschaffen werden sollten. Das hat sich auch schon im Koalitionsvertrag abgezeichnet. Das hat wahrscheinlich jetzt auch mit den Haushaltsverhandlungen alles ein bisschen länger gedauert, als man dachte. Es kommt natürlich schon sehr, sehr spät. Die Halbzeitpause der Koalition ist schon längst überschritten. Und es ist schön, jetzt eine Strategie zu haben, was man alles machen will. Aber es bleibt ein bisschen wenig Zeit, überhaupt noch was zu tun.
Ja, und vor allem die Digitalisierung hält schon ziemlich lange an, muss man dazu sagen. In dem Papier schlägt die Bundesregierung einen großen Bogen vom Bekenntnis zu Menschenrechten in der Informationsgesellschaft. Es geht um Netzneutralität, auch um Risiken durch Marktkonzentration und autoritäre Regierungen. Wie zufrieden sind Sie mit der vorgestellten Digitalisierung? Digitalstrategie. Ist alles drin, was wichtig ist?
Zunächst mal finden wir als digitale Zivilgesellschaft das schon begrüßenswert, dass die Politik sich der Digitalisierung auch mal mit einem konkreten Plan widmen möchte. Und jetzt kommt das große Aber. Denn so ein konkreter Plan ist es eben nicht. Es ist, das steht auch auf der Webseite des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, ein Plädoyer für die Menschenrechte und für die Freiheit im Internet. Aber am Ende sollte die Politik ja nicht plädieren, sie sollte machen. Und davon ist tatsächlich in dieser Strategie recht wenig zu sehen. Also wir können diesen hehren Wünschen, die dort formuliert sind, an vielen Stellen wirklich vorbehaltlos zustimmen. Das teilen wir auch. Aber die Frage ist wirklich, wie geht es denn jetzt konkret weiter? Denn am Ende sind Worte auch geduldig und es fallen viele Formulierungen wie, wir unterstützen bestimmte Bestrebungen, wir unterstützen FreiheitskämpferInnen auf der ganzen Welt dabei, was sie tun und in ihrem Engagement. Aber das kann ja alles sein, von einem feuchten Händedruck bis hin zu konkreter finanzieller Unterstützung. Da muss nachgebessert werden, da müssen wir mehr wissen, womit wir eigentlich rechnen können.
Sie hatten sich ja beziehungsweise Ihre Organisation Superlab auch schon mit den Entwürfen der Strategie befasst, bevor es zur finalen Version kam. Also schauen da schon länger drauf auf dieses Papier. Wie hat sich diese Strategie denn entwickelt?
Es ging tatsächlich sehr gut los. Das Ministerium hat etwas gemacht, was für deutsche Ministerien sonst nicht so üblich ist. Sie haben nämlich zu einem Multi-Stakeholder-Forum eingeladen, genauer gesagt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die online stattfanden, wo sich wirklich viele Dutzend, wenn nicht gar über 100 Organisationen aus Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus Deutschland und aus dem internationalen Kontext zusammengefunden haben, um genau diese Ziele, diese Prioritäten auch zu debattieren. Und das war gut. Das war tatsächlich ein neuer Prozess in der Strategieentwicklung, wie ich finde. Dann wurde im letzten Spätsommer ein erster Entwurf, der kam an die Öffentlichkeit und da standen auch schon viele gute und richtige Sachen drin und spannenderweise fanden sich dort schon, zumindest in Ansätzen, sehr konkrete Umsetzungsvorschläge. Die waren vor allem nach innen gerichtet, also wie muss sich die Bundesregierung, wie müssen sich die Ministerien besser miteinander vernetzen, um überhaupt international wirklich was bewirken zu können. Das ist ja gar nicht so einfach. Dieser Teil ist aber inzwischen komplett rausgefallen. Also das hat sich wirklich verändert.
Gibt's da Gründe? Es gibt sicherlich Gründe, aber welche Gründe gibt es dafür, dass es rausgefallen ist?
Da kann ich von außen natürlich auch vor allem mutmaßen. Das eine ist wahrscheinlich, dass Digitalpolitik von den unterschiedlichen Ministerien in sehr unterschiedliche Ecken gestellt wird. Für manche ist es eine ganz klare Wirtschaftspolitik, da geht es darum, Innovationen zu fördern, da geht es darum, deutsche Mittelstandsunternehmen im internationalen Markt zu platzieren. Für andere ist diese Menschenrechtsebene wichtiger, da geht es darum, ganz grundlegende Sicherheitsstandards einzuführen, die dann eben auch weltweit durchgesetzt werden. Denn wenn sie weltweit untergraben werden, dann werden sie am Ende auch hier in Deutschland untergraben. Also insofern, wir denken da nicht nur nach außen, wir denken da nach innen. Aber durch diese Unterschiedlichkeit in der Zielsetzung, da verwässert sich natürlich am Ende das Ergebnis.
Würden Sie aber dennoch sagen, dass die Regierung ein Verständnis für die tatsächlichen Probleme hat, die die Digitalisierung mit sich bringt?
Na, was sind denn die tatsächlichen Probleme der Digitalisierung? Wir haben gerade im Digitalbereich eine Zunahme an prekärer Arbeit weltweit. Also auch, dass viele Sachen, gerade jetzt auch im Bereich künstliche Intelligenz, dass da Daten gesäubert werden unter sehr, sehr, sehr prekären Bedingungen. Natürlich auch wie die Content-Moderation, die online gemacht wird, auch sehr prekär stattfindet. Das findet sich nur in ein, zwei Schlagwörtern sehr wenig konkret in dieser Strategie.
Wir haben auch Hate Speech.
Genau. Auch das ganze Thematik, die Demokratie online. Wie können wir überhaupt diesen öffentlichen Diskurs aufrechterhalten? Und ein großer Punkt, der weltweit immer wichtig ist, ist, dass wir in Europa tendieren ja dazu, zur Regierung zu gucken, um uns vor den bösen Tech-Unternehmen zu schützen. Weltweit gesehen sieht das ganz anders aus. Da sind es nämlich an vielen Stellen die Regierungen, die Grundrechte untergraben wollen online, die da zensierend reingehen, die kontrollierend reingehen. Und wie sich Deutschland da international konkret verhalten will und welche Verhandlungsmasse sie da eigentlich mitbringen, welche Gewichte sie da mitbringen, auch das bleibt offen.
Das bringt uns zu den Umsetzungsstrategien. Sie hatten am Anfang ja schon gesagt, es sind vor allem Plädoyers, die man da lesen kann. Gibt es aber dennoch irgendwelche Umsetzungsstrategien oder anders gefragt, wie hoch sehen Sie die Chance, dass diese Punkte auch umgesetzt werden, die da angeführt sind?
Zumindest haben wir jetzt mal Versprechen, die im Raum stehen, bei denen wir die Politik dann auch beim Namen nennen können und mit denen wir sie zitieren können. Insofern glaube ich, ist das schon für uns ein erster wichtiger Schritt und wir werden uns diese Möglichkeit natürlich nicht entgehen lassen in den nächsten Monaten. Und gleichzeitig haben wir aber tatsächlich das Zeitproblem. Wie viel Teilhabe können wir denn noch zulassen? Wie viel internationale Dialoge können wir denn noch führen mit einem messbaren Ergebnis, bevor die nächste Wahl ansteht?
Was hätten Sie denn reingeschrieben als Superlab, wenn Sie so ein Papier aufgesetzt hätten?
Natürlich hätte ich es erstmal früher veröffentlicht. Ich glaube, das wäre der erste gute Schritt gewesen. Der nächste Schritt ist etwas, was sich in Worten schon schon in dem Entwurf findet, nämlich das klare Bekenntnis zu Menschenrechten online wie offline. Das kann aber tatsächlich vor allem dann gewährleistet werden, wenn auch auf internationaler Ebene die Zivilgesellschaft beteiligt wird. Das heißt, was ich jetzt noch konkret reinschreiben möchte, wäre ein klares Bekenntnis von der deutschen Bundesregierung in diesen Verfahren wie dem Global Digital Compact, der gerade schon erwähnt wurde, auch die Zivilgesellschaft zu beteiligen und ein klares Zeichen auch international zu setzen, dass die Zivilgesellschaft willkommen ist. Ich glaube, das ist dringend nötig.
Elisa Lindinger, Geschäftsführerin bei Superlab zur internationalen Digitalstrategie der Bundesregierung, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön.
Herzlichen Dank.